Weil am Ende, als ich so da saß und die Karten formuliert habe, habe ich gedacht, ich erschaffe ja hier nicht nur ein Spiel, sondern das, was ich gerade erschaffe, sind ja die Momente, wo Menschen zusammensitzen und lachen. Mit jedem neuen Video, was ich mache, finde ich die alten Videos irgendwie cringe und will mir die am liebsten gar nicht mehr anschauen. Aber das ist ja schön eigentlich, weil das zeigt ja, dass ich mich da einen Tick weiterentwickelt habe. Ich würde sagen, was mich bisher mit am meisten antreibt, ist, wie jeder Mensch sein Päckchen trägt und eine Story hat, die man von außen nicht sieht und wo aber ganz viel Schönheit drin liegt, das zu teilen miteinander.
Hallo und herzlich willkommen zum Heat Podcast, dein Podcast für Glaube und Kirche in Social Media. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Timo Stosius. Herzlich willkommen.
Hallo Lilith, vielen herzlichen Dank.
Timo ist extra angereist. Dankeschön, aus Berlin nach Frankfurt. Das finde ich toll, das haben wir selten. Und dieser Podcast ist hoffentlich auch als Videopodcast dann zu finden. Das würde mich sehr freuen. Das wäre dann eine Premiere der Heat Podcast. Als Videopodcast machen ja schon viele. Wir zum ersten Mal dank Timo. Weil Timo ist nämlich sehr innovativ. Deswegen ist er auch heute hier. Erfinderisch, ein Unternehmer. Du hast auf Instagram 3 Kanäle, zumindest 3, die ich gefunden habe.
Aha, ja.
Stimmt, ne? Deinen personalisierten Timo.stosius. Dann Philia, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Da geht es unter anderem um nachhaltiges und fair gehandeltes Olivenöl aus Griechenland. Und dann hast du einen neu gelaunchten Instagram-Kanal mit dem Kartenspiel Cards for Christianity, wo du gerade ein Crowdfunding für machst, weil du es gerne produzieren würdest in einer größeren Menge. Darüber sprechen wir heute und dann noch ein bisschen über 1 Million Views auf Instagram, über Diabetes, über das Klosterleben. Weil das schreibst du nämlich auf LinkedIn, ja, dass du all das gemacht hast, ne, oder erreicht hast. Und was dich aber am meisten erfüllt, ist das Klosterleben.
Mhm.
Ja. Und bevor wir über all das sprechen, wir haben eine Rubrik 7 Fragen an unsere Gäste, um die Leute ein bisschen anders kennenzulernen als über ihre Themen. Und ich fange einfach an, oder?
Sehr gut.
Erste Frage. FOMO oder JOMO?
JOMO.
Wieso?
FOMO kommt natürlich von selbst, so. Für JOMO muss man sich manchmal ein bisschen selbst erst motivieren. Aber es ist natürlich das viel befreiendere Gefühl.
Seit wann hast du das, diese Einsicht?
Als ich das erste Mal gehört habe, da war ich, glaube ich, so 20 oder so und fand das einfach toll. Ich habe zu der Zeit gerade ein Praktikum gemacht bei einer Werbeagentur in München und da war so eine ultra fette Weihnachtsparty auf einem Schiff, was die irgendwie extra gemietet haben. Und ich dachte, erstes Mal so ein bisschen in dieser Arbeitswelt, da will ich unbedingt dabei sein auf dieser Party. Und dann ist aber gleichzeitig in der Vineyard-Gemeinde in München, wo ich zu der Zeit war, so eine Konferenz übers Wochenende gewesen, wo es um so ein bisschen emotionale Heilung bei dem Thema rund um Vater ging, im Zusammenhang mit Gott und Glaube. Und irgendwie viele haben gesagt, das wird richtig toll. Und dann hatte ich sehr FOMO erstmal, dass ich jetzt diese Party verpasse, um auf diese Konferenz zu gehen. Und weil die Konferenz war auch, also ich habe mir die nicht so spektakulär vorgestellt erstmal. Und dann war ich aber da und es war so viel wertvoller als jede Party. Ich habe rückblickend gemerkt, die Leute haben dann so Stories erzählt von dem Schiff und so, aber das war irgendwie befreiend zu wissen, ich habe sogar noch was viel Besseres erlebt, obwohl ich erst FOMO hatte eigentlich. Und das hat sich eingebrannt.
Nochmal für alle, die es vielleicht nicht kennen, ich gehe davon aus, die meisten kennen es, FOMO ist Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, und JOMO die Joy of Missing Out, also die Freude darüber, etwas zu verpassen, weil es voll okay ist. In der Folge mit Gavin Kallmeier habe ich dieses Wort erst kennengelernt, das war dieses Jahr, ich kannte das vorher, JOMO kannte ich gar nicht, FOMO schon lange, deswegen gefällt es mir nur zur Erklärung an alle, denen es vielleicht auch so ging oder noch geht wie mir, jetzt nicht mehr. Ach guck mal, schon Bildungspodcast, schon was gelernt. Deine Idee von einem gelingenden Leben?
Das ist so viel, ne? Alle wollen ja das am Ende. Ich habe für mich so eine Definition von Erfolg irgendwann rausgefunden, die ich eigentlich schön finde. Und zwar ist das inneren Frieden damit, wer ich bin und wo ich gerade bin. Weil ganz egal, wenn ich im Lamborghini sitze und irgendwie super erfolgreich wäre oder so, ganz viel Geld habe, dann bringt mir das ja nichts, wenn ich in dem Moment innerlich unruhig bin. Und ich habe so ein paar Momente gehabt, wo ich irgendwie an einem tollen, schönen Sandstrand in Indonesien lag, der so paradiesisch aussah und so. Und man dachte, genau so stellt man sich manchmal das Traumleben vor, wenn man hier so in seinem grauen Büroalltag ist oder so. Und ich lag da aber am Strand und war irgendwie innerlich einfach unruhig und nicht so bei mir selbst und war eigentlich gar nicht glücklich gerade, obwohl das äußerlich gepasst hat. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja doof. Also ganz egal, wo man ist, man will ja eigentlich einen inneren Frieden, eine innere Ruhe haben damit, wo man gerade ist und wer man ist. Und das wäre meine Definition von einem gelingenden Leben, wobei ich es inzwischen auch ergänzen würde und sagen würde, ein gesundes Art von Herausforderung aus der Komfortzone raus und irgendwie so, das gehört ja auch dazu. Also eine gesunde Challenge. Und zum Beispiel jetzt auch gerade würde ich sagen, mir geht's gerade nicht sehr gut, so, weil ich habe irgendwie, Arbeit ist super intensiv und das hat mich so ein bisschen aus ein paar Routinen rausgeworfen, die mir sonst auch sehr gut getan haben. Und ich habe privat so ein paar Themen, die irgendwie im Umbruch sind oder wo ich Sachen aufarbeite, die mir sehr nahe gehen. Und ich merke aber, ich bin trotzdem auf einer tiefen Ebene glücklich damit, weil ich weiß, das ist ja das wahre Leben. So, das wahre Leben ist ja nicht alles happy-clappy ohne Probleme. Wir denken oft so, ja, wenn ich das Problem gelöst habe, dann geht's irgendwie los und das Projekt noch abschließen so. Aber nee, dieser Zwischenstatus, das lerne ich gerade mehr, einfach auch darin den Frieden zu finden.
Ja. Der Weg ist das Ziel.
Ja, ja, es klingt so abgedroschen, aber das ist es, ja.
Ja. Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit kam mir erst in den Sinn. Ja, Freiheit.
Mhm. Und Sicherheit ist das, was du schon kannst, ne?
Ja, und ist halt auch langweilig.
Mhm.
Also so eine gewisse Sicherheit braucht's. Ich glaube, das ist auch eine Typsache. Manchen Menschen, denen gibt das extrem viel, einfach krass viel Sicherheit zu haben. Ich glaube, für mich ist das Überwiegende, was mich eher antreibt, ist die Freiheit. Ja.
Was war das erste Bild, was du gerade hattest, als du dann Freiheit gewählt hast? Hattest du eins? Weil du hast so geguckt, so ein bisschen.
Ach so. Also, was ich gemerkt habe, ich habe in den letzten 2 Jahren gelernt, mit meiner Zeit besser klarzukommen. Ich war immer komplett, also gar keine Kontrolle über meine Zeit gefühlt gehabt. Immer zu spät irgendwie den ganzen Tag gearbeitet und hatte das Gefühl, ich habe ja nichts geschafft. So, war irgendwie nicht wirklich produktiv. Und es ist weiter im Bereich, wo ich was lerne so. Aber mir hat es krass geholfen, meinen Kalender zu nutzen und den sehr stark durchzustrukturieren mit einem Farbschema zum Beispiel. So, ich habe da auch tatsächlich mit Coaches gearbeitet und das über mehrere Monate, bis ich diese Gewohnheit so drin hatte. Und wenn ich das anderen Leuten zeige, die denken, das ist ja so voll einschränkend, irgendwie so diese Struktur. Und ich merke aber, mir gibt das die Freiheit, die Dinge zu tun, die mir eigentlich wichtig sind.
Ja.
Das heißt, logischerweise, es braucht ein Stück Sicherheit, Struktur, damit Freiheit erst möglich ist.
Ja, voll, weil Dinge erledigt sind und du nicht die ganze Zeit in deinem Hirn noch bewegen musst, ne? Also so geht es mir nämlich auch, weil sonst denkst du ja weiter drüber nach, die ganze Zeit über die Struktur.
Ja.
Was erträgst du gar nicht?
Ich glaube, ich bin noch nicht sehr gut darin, unangenehme Dinge zu konfrontieren und mit Menschen auch auf eine gewisse Weise manchmal härter zu sein, weil ich von Natur aus so immer das Gefühl habe, jeder Mensch tut ja das, was er tut, weil er irgendwie gute Gründe dafür hat. Sonst wird er es nicht tun. Jeder Mensch will ja eigentlich das Richtige tun. Und wenn ich jetzt, sei es politisch oder mit irgendwelchen Glaubensthemen auch oder mit anderen Sachen einfach, wenn man eigentlich denkt, man müsste auch härter in Konfrontation gehen mit Leuten, da bin ich oft einen Tick vielleicht zu verständnisvoll. Und das lerne ich auch, unangenehme Gespräche noch direkter zu führen. Ja.
Das ist diese Balance, die es irgendwie braucht. Ne? Das ist cool, dass du das jetzt so das ausgewählt hast, weil ich hatte schon mal überlegt, wir kennen es jetzt noch nicht so lange, wir haben uns 2-mal jetzt getroffen. Mhm. Einmal auf der Social Media Night und einmal auf der Unspiration. Und ich habe gedacht, weil du bist immer so freundlich und du lachst so viel. Und ich hatte überlegt, ob ich dich darauf anspreche, zu fragen, ob du jemals schlechte Laune hast und irgendwas Gemeines über jemanden sagen kannst. Ich hatte das Gefühl, nein, aber ich habe gedacht, da ist bestimmt noch ein anderer Timo, der das...
Klar, ja, den gibt's auch, natürlich. Ich würde sagen, bei mir ist das dann eher so nach innen rein, so im ersten Moment. Und als kleiner Junge habe ich mich tatsächlich, wenn es irgendwie Probleme gab, manchmal irgendwo hinter der Heizung versteckt oder im Keller irgendwo eingesperrt. Mittlerweile, wenn man irgendwie unternehmerisch aktiv ist, weiß man muss in Konfrontation gehen, auch mit unangenehmen Dingen, und Probleme lösen ist gefühlt mein Job. So, das mache ich inzwischen schon auch gern. Aber ich glaube, dass natürlich so zum Beispiel eine gesunde Wut und eine gesunde Härte auch für einen guten Zweck eingesetzt werden kann. Und manchmal sind irgendwie drastische Mittel auch nötig, um Menschen sozusagen wach zu rütteln. Das lerne ich noch, ja.
Du bist heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden oder losgefahren. Wie viel Schlaf brauchst du?
Damit es mir gut geht, brauche ich so auf Dauer schon so 7 Stunden, die ich dann meist schlafe. 7 bis 7,5. Aktuell durch das Crowdfunding ist eine Phase, wo ich deutlich weniger schlaf. Das ist temporär auch mal in Ordnung. Aber langfristig merke ich, dass mir das nicht gut täte.
Welche Farbe hat Schlafen in deinem Kalender?
Gar keine, tatsächlich.
Ach, guck an.
Ja, aber ich habe den halt von morgens bis, also quasi in der Wochenansicht, startet morgens um 6:30 und dann bis abends um 11. So, ja, genau. Ja,
vielleicht braucht sie noch eine, wenn es jetzt zu wenig wird.
True, ja.
Was macht etwas zu deinem Lieblingsort?
Ich bin super gern in der Natur. Berge, und Wasser sind so meine zwei Elemente, wo ich das Gefühl habe, da ist meine Seele zu Hause. Am Ende sind es natürlich, so doof das auch wieder klingt, die Menschen, die einen Ort wirklich reich machen. Das habe ich auch jetzt gemerkt in der Arbeit so, die letzten Monate, wo ich irgendwie viele verschiedene Projekte hatte und teilweise mit einzelnen Leuten zusammengearbeitet habe, aber nicht so ein Team, mit dem man an einer Sache arbeitet. Ich merke, wie wertvoll es ist, mit Menschen eng zusammenzuarbeiten, weil auch Arbeit am Ende damit steht oder fällt, ob man tolle Menschen dabei hat.
Ja, das teile ich sehr. Das fühle ich auch sehr. Ich habe ja so ein tolles Team, das Hier-Team.
Das hast du, ja.
Und, ja
das durfte ich auch schon erleben. Jetzt, ja.
Das waren deine 7 Fragen.
Danke. Schon.
Und jetzt kommen noch ein paar weitere. Mhm. Cards for Christianity. Deswegen, damit hast du uns angeschrieben über den Yid-Netzwerk-Kanal. Mhm. Ich glaube, hattest zuerst mit Sari gesprochen und dann hast du uns das geschickt. Und also Sari und ich waren sofort begeistert, weil wir Cards Against Humanity auch kennen und das auch mal in Berlin gespielt haben an einem sehr lustigen Abend. Und dann gibt es noch auf Deutsch, das heißt Kampf gegen das Spießertum. Also wer das kennt, das Spiel Cards for Christianity funktioniert genauso wie diese Spiele. Alle anderen müssen sich jetzt noch einen Moment gedulden. Ich frage dich nachher, du darfst nachher erklären, wie es funktioniert. Zuerst möchte ich aber fragen, was, also es geht, du hast etwas für die Christenheit gemacht. Das heißt, du hast eine enge Verbundenheit zur Christenheit scheinbar, sonst würdest du das nicht tun. Du hast da ja viel Liebe reingesteckt für diese Zitate. Man sieht das, weil du immer, es sind immer Bibelzitate auf den Karten und unten drunter steht auch, wo die herkommen und die ganze Bibel zu durchforsten und sich dann zu entscheiden. Also es sieht aufwendig aus. Was ist das für dich, diese Zugehörigkeit oder die Christenheit? Was ist die für dich? Was bedeutet die dir? Also wie fühlst du dich dort zugehörig?
Boah, große Fragen. Okay. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen und in einer Freikirche und war irgendwie so im Laufe meiner ersten 20 Lebensjahre in vielen verschiedenen Freikirchen oder christlichen Freizeiten und so. Und ich hatte irgendwie schon oft das Gefühl, dass mir das gut getan hat. Und dann gab es aber auch Zeiten, wo ich ganz weit weg davon war und irgendwie zweimal von der Schule geflogen bin und viele Anzeigen bei der Polizei bekommen habe und wollte lieber Drogendealer werden. Und Bushido war mein größtes Vorbild. Und ich habe gemerkt, dass mein Leben nicht so gut funktioniert hat in dieser Zeit, wo ich nach eher weniger christlichen Werten gelebt habe. Und dann gab es irgendwann noch einen großen Knall, wo ich echt kurz davor war, das dritte Mal von der Schule zu fliegen. Und dann habe ich gemerkt, nee, so ein Leben, immer wenn ich sowas mit Gemeinde und Gott zu tun hatte, dann ging es mir irgendwie gut. Dann hat das Leben gefühlt funktioniert und sonst eher nicht so gut. Und dann war das klar, okay, ich will das jetzt auch in die Richtung mehr machen. Es gab dann auch Zeiten, wo das so sehr voll das Kopfding war. Ich glaube, Glaube hat ja immer so zwei Ebenen, so ein bisschen entweder das rational-philosophische oder halt so tief im Herzen. Und ich habe dann lange auch mich beschäftigt mit den großen Apologeten und irgendwie gelesen und wie, was gibt's auch für wissenschaftliche oder philosophische Gründe, warum man an Gott glauben könnte. War auf einer Bibelschule, das hat mir irgendwie, da habe ich so schrittweise diese ganzen Fragen abgehakt, aber habe dann gemerkt, dass dann fehlt da noch was so. Und irgendwann habe ich einfach nochmal gemerkt, so bei einer Freizeit am Starnberger See, wo ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, du tust im Innern meiner Seele gut. Und das ist, was erstmal Glaube jetzt, unabhängig von den anderen Menschen, die das glauben, was Glaube für mich bedeutet, nicht nur ein warmes Gefühl im Herzen, aber einfach, da ist schon so eine Sehnsucht da, dass das Leben irgendwie mehr ist. Das, was wir so sehen und wonach wir so den ganzen Tag irgendwie rennen, dass es nicht alles ist. Und auch wenn ich in die Natur schaue, dann schreit alles so, da gibt es irgendwie einen Schöpfer oder so. Das ist mehr, das ist nicht totes Produkt von Materie und Zufall. Wenn ich mit diesem Gott connecte, so wie ich das empfinde, sei es im Gebet oder in Anbetungsmusik, dann habe ich das Gefühl, das ist, ja, tut im Innern meiner Seele gut. Das ist irgendwie wonach, also wofür ich als Mensch irgendwie geschaffen bin, vielleicht. Um einem größeren Wesen irgendwie mich mit dem zu connecten und das anzubeten. So sehr das auch, das klingt sicher komisch für viele Leute, die das so selbst noch nicht empfunden haben, aber so würde ich Glaube erstmal für mich zusammenfassen. Und dann natürlich das Christentum, die Christenheit, das sind andere Menschen, die das irgendwie teilen. Ich glaube, jeder auf seine eigene persönliche Weise. Und das ist natürlich so ein bisschen die große Herausforderung auch in der christlichen Sammlung von Menschen, dass man sich da auch irgendwie zusammentut und einig ist und nicht zu viel streitet. Aber am Ende des Tages haben wir die Bibel irgendwie so als Fundament. Und ich habe oft erlebt, wie schlimm es ist, wenn man einzelne Bibelverse halt beliebig aus dem Kontext reißt. Eine kurze Story dazu. Ich war so 19, glaube ich, und habe ein Mädchen gedatet und war so ein bisschen unsicher. Sie war auch bei uns in der Gemeinde damals und ich wusste, dass ihre Mutter sehr gern wollte, dass wir zusammenkommen. Und eines Tages lag bei mir im Briefkasten ein Brief, anonym, ohne Absender. Und da stand nur ein Bibelvers drin. Und das war so irgendwie, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist, irgendwie hier so Mann und Frau sollen sich gegenseitig wärmen. Und da habe ich halt schon kurz gedacht, ob die Mutter das so als kleinen Stupser in den Briefkasten geworfen hat. Und genau für sowas haben wir halt jetzt dieses Spiel, dass wir so zeigen, hey, wenn du beliebig einzelne Verse aus der Bibel nimmst, um damit irgendwem anders so ein bisschen mal was nahezulegen, dann ist das was ganz, ganz Gefährliches, was, glaube ich, nicht so eigentlich biblisch ist.
Ja. Weil was hat das ausgelöst bei ihr, dass du dann keinen Bock mehr hattest? Oder es hörte sich jetzt gerade so an, dass
ja,
du...
Ja, ja. Also es wurde nichts. Ja. So, es wurde nichts. Es war schon ein bisschen spooky, so. Bisschen anmaßend, ja. Ich weiß bis heute nicht, ob sie das wirklich war. Es kann auch sein, dass es tatsächlich ein Engel war oder so. Jedenfalls, das war so einer der Momente, der mir in den Sinn kam, als ich dann mit einem Kumpel die Idee für das Spiel hatte.
Jetzt hast du schon meine andere Frage ein bisschen vorweggenommen. Was hat dich in deiner Kindheit geprägt, wollte ich fragen. Weil ich hatte mir gedacht schon, das ist häufig so, wenn Menschen sehr christlich sind, dass es natürlich was damit zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind. Es gibt auch immer einige, die sagen, ah, ich bin dann später zur Gemeinde gekommen, aber oder zu einer christlichen, aber oft dann auch schon in der Pubertät. Ne? Erwachsen ist ja, glaube ich, noch ein bisschen seltener. Deswegen, also du hast schon gesagt, du bist in einer sehr christlichen Familie groß geworden und du hattest dieses Gefühl, in der Kirche ging es dir eigentlich gut, in diesen Glaubensgemeinschaften und das Gefühl, was du beschrieben hast, was ja auch Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, ja auch sagt, ich werde durch das Du zum Ich, also du sagst, das hast es als Wesen formuliert, ne? Das große Wesen, wo du dann, du tust im Innern meiner Seele gut diese Begegnung. Das waren so Sachen, die dich dann geprägt haben. Gibt es noch was, wo du sagst, das hat das aus dir gemacht, was du heute bist, weil du bist jetzt ein Unternehmer, du hast schon einiges ausprobiert und du bist erst 29, ne? Also ich finde es schon ganz schön beeindruckend, was du schon so aufgebaut hast und ich merke auch schon so ein bisschen, du hast ja wahnsinnig Struktur, ne? Also.
Ja, danke. Ja. Es gibt viel, was mich geprägt hat. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, hat damit zu tun, wie ich glaube, heute lebe. Und zwar, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 10 war. Und von da an, ich habe 4 Geschwister, von da an waren wir Kinder, gefühlt immer zwischen den Stühlen, zwischen unserer Mutter und unserem Vater. Also es war nicht so harmonisch auch nach der Trennung dann. Es gab irgendwie vor Gericht noch viele Jahre verschiedene Themen. Und wir als Kinder hatten oft das Gefühl, wir müssen jetzt so eine Seite wählen irgendwie. Und wenn wir einmal ein gutes Wort über unsere Mutter bei unserem Vater verlieren, dann ist das sehr schlimm und andersrum auch. Das hat mich innerlich sehr zerrissen. Und als ich dann so 19, 20 war, habe ich das erste Mal mit meinem Vater mich ein paar Mal zum Abendessen getroffen und habe so diese ganze Trennungsgeschichte aus seiner Perspektive gehört. Ich kannte davor oft nur die Geschichten von meiner Mutter und wir haben halt dort weiterhin gelebt, deswegen war uns das näher. Und da habe ich gemerkt, dass die Storys, die er erzählt hat, ganz andere sind als die, die unsere Mutter erzählt hat. Ganz andere Erinnerungen, ganz andere Sachen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie krass Menschen im Grunde unterschiedlich auf Dinge schauen können. Und es gibt dieses eine Bild, das würde ich gerne im Videopodcast kurz einblenden. Ich kann es dir vielleicht einmal so zeigen, weil das ist sehr bezeichnend für, was ich da erlebt habe. In der Mitte ist so ein Zylinder, der so schwebt. Und wenn man von der einen Seite drauf schaut und das so einen Schatten wirft, dann sieht das aus wie ein Rechteck. Und wenn man von der anderen Seite drauf schaut, dann sieht das aus wie ein Kreis.
Ja, cool.
Und es ist so, der eine, der den Kreis sieht, hat recht mit dem, was er sieht. Und der andere, der das Rechteck sieht, hat recht mit dem, was er sieht. Und keiner sieht so die einzige Wahrheit. Ein Stück weit hat es natürlich auch meinen Glauben geprägt. Würde nicht sagen, so diese Idee von alle Weltreligionen glauben letztendlich an den gleichen Gott und irgendwie jeder glaubt halt das, was er will und Wahrheit ist immer nur relativ. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, das ist einfach so wichtig zu sehen, dass jeder Mensch die Perspektive, die er hat, nicht böse meint, sondern das ist, wie er das erlebt. Es gibt auch diesen Spruch, Perception must be considered reality. Also unsere Wahrnehmung ist unsere Realität. Der einzige Schritt zu Dialog und auch irgendwie einer gemeinsamen Entwicklung und Veränderung ist ja, dass wir uns neben eine andere Person stellen und sagen, stimmt, aus deiner Perspektive hier sieht das aus wie ein Kreis. Guck mal, was ich hier drüben sehe. Und dann kann man sich drüber unterhalten, was ist vielleicht das, was wir gemeinsam sehen. Deswegen glaube ich heute, dass jeder Mensch das tut, was er tut, weil er irgendwie gute Gründe dafür hat. Und dementsprechend fällt es mir auch sehr schwer, wenn Menschen einen anderen Glauben haben als ich, denen das abzusprechen. Sondern erstmal sehe ich, okay, dieser Mensch glaubt, was er glaubt, weil er, oder glaubt nicht auch, was er nicht glaubt, weil er gute Gründe dafür hat und irgendwie sein Leben ihn da bisher hingebracht hat.
Deine Wahrnehmung brauchst du ja auch, um stabil zu sein. Und das ist ein bisschen wie mit deinem Kalender. Wenn du erstmal so ein Gerüst hast, dann kannst du dich freier an anderen Dingen bewegen. Also ich kann da jetzt ganz gut mit resonieren. Meine Eltern haben sich auch getrennt, als ich 10 war. Und ich habe ganz spät erst die andere Seite dann, nicht mit Anfang 20, hat noch ein bisschen länger gedauert, bis ich zumindest ein Gedankengebäude da gemerkt habe, es gibt verschiedene Perspektiven.
Ja.
Da bist, du bist ganz schön schnell unterwegs auf jeden Fall. So, du bist auch früh ins Internat gekommen, hast du mir erzählt. 14 bis 18 warst du, glaube ich, da, ne? War das so? Wie war denn dein Übergang von deiner Kindheit ins Erwachsenenleben, beziehungsweise was markiert das für dich? Dieses Gespräch mit deinem Vater oder schon vorher?
Ich würde sagen, meine Kindheit war vorbei, als ich das erste Mal gekifft habe, oder war ich 12. Also dieses Kindsein war gefühlt dann weg. Ab da wollte ich cool sein und jetzt bin ich erwachsen. Und rückblickend kann ich heute sagen, das war auch eine krasse Identitätskrise, in die ich halt so reingerutscht bin, nachdem mein Vater weg war und ich irgendwie keine guten männlichen Vorbilder hatte. Dann ist da Bushido eben an die Stelle getreten, unter anderem. Und dann, als ich ins Internat kam, musste ich halt sehr früh alles selbstständig machen, irgendwie mit 14 meine eigene Wäsche waschen und so weiter. Danach war es mehr fließend, würde ich sagen. Habe ich so verschiedene Kapitel halt durchlebt. Aber wenn ich so überlege, wo hat Kindheit aufgehört, dann würde ich schon sagen, das war so 11, 12.
Jetzt haben wir viel ganz recht persönlich gesprochen. Aber ich glaube, dass es für Social Media und für das, was du auch heute tust, ja extrem wichtig ist, ne? Weil du all diese Erfahrungen ja irgendwie auch mit einbringst. Du hast Marketing und International Business studiert.
Nee.
Nee?
Das hat mein Mitgründer,
Eduard, das hat dein Mitgründer. Studiert. Und was hast du studiert? Ihr habt euch doch im Studium kennengelernt, oder?
Nee, wir haben uns in einem Startup kennengelernt.
Ach so.
Genau. Ich habe Produktdesign studiert, aber nur 2 Wochen. Und dann habe ich das abgebrochen, um in einem Startup anzufangen. Und genau, da habe ich Eduard kennengelernt.
Und das war dann auch seine Bachelorarbeit, die ich jetzt hier, war das in dem Artikel falsch?
Ja, richtig. Das
Okay.
Konntest du gar nicht wissen. Es gibt diesen Artikel von der Rheinzeitung, wo wir... weil der halt über die Hochschule kam und er hat an dieser Hochschule studiert und wir haben das im Grunde gegründet, während er dort war. Er hat Marketing und International Business studiert und ich war da so ein bisschen, die haben halt geguckt, dass sie mich da als Externen irgendwie auch mit reinpacken. Wahrscheinlich ist es nicht eindeutig formuliert, dass ich da nicht studiert habe.
Da steht der Titel deiner Bachelorarbeit drin, also nach dir, interessant, okay. Die Rheinpfalz, so. Gut, dass wir jetzt hier mal den Faktencheck machen.
Ja.
Also Produktdesign, aber wie habt ihr euch dann kennengelernt? Also mit, vielleicht sagen wir gleich, dein Geschäftspartner, ihr habt Filia zusammen gegründet und ihr vertreibt Olivenöl aus Griechenland.
Ne? Genau.
Das war, aber vorher habt ihr euch ja dann im Startup kennengelernt, wo ihr diese Schulplattform, technischen Support für Schulen und...
Die erste Idee des Produkts war einfach eine App, wo alle in der Schule kommunizieren können, datenschutzkonform. Also Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler und man hat so seinen Stundenplan, man kriegt eine Push-Benachrichtigung, wenn die erste Stunde entfällt, dann weiß ich, ich kann noch länger zu Hause bleiben. Und die ersten Gründer haben das frisch aus der Schule raus gestartet, haben mich dann gefragt, ob ich mit reinkomme, um das Thema Design und Marketing aufzubauen. Und dann war der erste Vertriebsmitarbeiter Eduard. Und wir haben uns kennengelernt auf einer Messe, das war sein erster Arbeitstag. Er ist quasi... auf dem Weg dorthin wurde er gebrieft, was er dann auf der Messe da, wie unser Produkt funktioniert und wie er das verkaufen kann. Und dann kam er da an und hat angefangen, das zu verkaufen. Und irgendwie nach 10 Minuten stand er irgendwo mit einem großen Investor, hat einen Kaffee getrunken und die haben überlegt, ob der nicht investieren will in die Firma. Also Eduard war schon immer sehr spontan, einfach mal machen und toll darin, Menschen zu connecten und kennenzulernen. Und wir haben uns sehr gut verstanden direkt. Und er hat dann ein Auslandssemester gemacht in Griechenland, hat da sich engagiert bei einer Gemeinde in Thessaloniki. Und der Leiter dieser Gemeinde kannte so ein paar Kleinbauern, die eben Olivenöl machen. Und als die mitbekommen haben, dass er so im Bereich Startups und Vertriebs und Marketing unterwegs ist, haben die gefragt, hier, kannst du nicht helfen, das Öl in Deutschland zu verkaufen? Und dann hat Eduard mich eines Abends angerufen, so irgendwie so ein Dienstagabend, 9 Uhr oder so. Ich meine so, Timo, wollen wir Olivenöl verkaufen? Und ich fand es eine richtig doofe Idee. Weil ich halt gedacht habe, es gibt ja genug Olivenöl im Supermarkt. Also warum sollten wir so ein Produkt machen? Das wird nicht funktionieren und so. Einfach doof. Und dann hat er aber erzählt, nee, das sind so Kleinbauern hier und das ist Bioöl, das ist richtig gut und irgendwie alles fair produziert. Und dann haben wir gedacht, okay, wir könnten es auch einfach mal probieren. Einfach mal so eine Palette bestellen, das sind 1000 Flaschen, die werden wir schon irgendwie los. Und dann haben wir aber auch gesagt, okay, wir wollen das jetzt gar nicht machen mit dem Ziel, damit viel Geld zu verdienen, weil das würde auch so einen Druck reinbringen, sondern wir sagen, wir wollen einfach damit soziale Projekte unterstützen und ein cooles Projekt machen. Und dann haben wir die erste Palette bestellt und er hatte vorher mal noch ein Sample mitgebracht. Und obwohl ich bisher gar keine Ahnung hatte von Olivenöl, haben wir das so blind verkostet dann mit so einem Discounteröl und eben das aus Griechenland. Und ich habe einen krassen Unterschied gemerkt. Und dann habe ich gedacht, wenn selbst ich das schmecke, dann muss es wirklich gut sein. Und dann haben wir, dachten erst, wir verkaufen das so im persönlichen Netzwerk, nur so Freunde, Familie. Aber die Leute haben direkt gefragt nach einem Online-Shop und dann haben wir einen kleinen Shop gebaut, alles so neben der Arbeit, ne? Wir hatten unsere Vollzeitjobs eigentlich, saßen dann abends immer zusammen und haben dann auch die ersten Pakete selbst verpackt und so. Da hatten ganz viele tolle Freunde, die uns da geholfen haben, weil teilweise waren das dann so 30 Pakete an einem Abend, kurz vor Weihnachten, und wir haben das Auto vollgeladen und sind 5-mal zur Post gefahren. Und das war eine ganz aufregende Zeit. Mittlerweile ist das alles natürlich professioneller und wir haben einen Dienstleister, der die Pakete für uns verschickt. Und wir sind super dankbar für die Bauern, die uns da unterstützen und für alle Menschen, die uns ihr Vertrauen schenken für das Öl. Und ich freue mich sehr. Wir haben ehrlicherweise echt auch einfach Glück gehabt, dass unsere Bauern ein sehr gutes Öl produzieren. Viele Leute schreiben mir E-Mails, das ist das beste Olivenöl, was sie je probiert haben. An der Stelle der kurze Werbeblock. Es ist nicht mein Verdienst, es ist der Verdienst der Bauern. Aber wir freuen uns, dass wir das aufbauen konnten.
Und ihr unterstützt soziale Projekte mit jedem Kauf, ne?
Genau.
Einer Olivenölflasche.
Ja.
Also du hast so ein Faible für Sachen, die irgendwie Sinn machen, ne? Wie diese Schulplattformen.
Ja. Ja. Also das ist mir schon immer wichtig, einen positiven Impact zu hinterlassen. Und nach der Schule war das irgendwie auch so ein Druck, weil ich dachte, okay, ich will jetzt arbeitsmäßig oder studiummäßig irgendwas machen, mit dem ich am liebsten die ganze Welt verändere. Alle Armut bekämpfen, Umwelt retten und auch sonst alle Probleme lösen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, you can't boil the ocean. Fand ich so einen guten Satz, den mir eine kanadische Freundin dann gesagt hat. Wir müssen nicht alle Probleme der Welt lösen. Es war sehr befreiend. Und heute mache ich Projekte, die ich cool finde und sinnhaft und die mir einfach Spaß machen. So, da ist das Kartenspiel dann auch bei rausgekommen.
Da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu. Würde ich zuerst noch die Frage vorschieben, Social Media, also weil du bist ja schon auch fast bei jetzt 29, dann, also Social Media begleitet schon eigentlich dein Leben ziemlich, ne?
Social Media.
Weil du redest da ziemlich offen eigentlich über alles, ne? Also ich habe schon in der Anmoderation ja gerade gesagt, du redest da darüber, dass du Diabetes hast. Du redest natürlich über das Olivenöl, das ist aber dann auch wie ein Vertrieb. Du redest über Cards for Christianity, du redest über dich selbst, du redest über das Kloster, also was war das, also hat sich das verändert, deine Social Media Nutzung, oder wie hat sich das entwickelt? Und was vermischt sich so alles, habe ich so das Gefühl.
Ja. Lange Jahre habe ich Social Media mehr so als Zuschauer nur betrachtet und fand das auch immer ein bisschen doof, habe so gedacht, Mensch, lieber das echte Leben und irgendwie Social Media, wir vergleichen uns nur alle mehr mit anderen Leuten und das macht uns am Ende unglücklich. Aber die Realität ist ja, dass das die Öffentlichkeit der aktuellen Generation ist, gefühlt. Oder die relevanteste Form von öffentlicher Wahrnehmung und Öffentlichkeit. Mir ist es wichtig, Spuren zu hinterlassen. In der Schule habe ich auch Graffiti gemacht eine Zeit lang. Wurde dann nochmal irgendwann erwischt beim Sprühen und musste eine Woche für die Stadt irgendwelche Reinigungsarbeiten machen. Aber das war schon damals die Idee, ich will was in die Welt setzen, was andere Menschen sehen und was irgendwie über mich hinausgeht. Und letztendlich ist Social Media ja nichts anderes. Dass ich teile, wie ich die Welt sehe und warum und was mich beschäftigt. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, die wertvollsten Dinge, die ich bisher gelernt habe, das waren nicht irgendwie in Theorie, wo ich was gelesen habe oder ein Video angeschaut habe oder so, sondern in der Regel war das so von Menschen und in persönlichen Stories. Oder wenn Menschen dann dazu Content gemacht haben, hat mich das oft auch inspiriert. Und dann dachte ich, warum sollte ich das nicht selbst machen? Und ich hatte immer wieder, wenn ich jedes Jahr im Kloster war, so wie so, okay, vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Und ich hatte auch Angst, als ich damit angefangen habe. Das ist schon, das ist sehr scary, wenn man irgendwie auch denkt, okay, ich bin jetzt nicht so Gen Z, die Art von Menschen, die wirklich das in die Wiege gelegt bekommen haben, wie man dann da spricht und was man macht und so. Und das gefühlt auch jetzt noch mit jedem neuen Video, was ich mache, finde ich die alten Videos irgendwie cringe und will mir die am liebsten gar nicht mehr anschauen. Aber das ist ja schön eigentlich, weil das zeigt ja, dass ich mich da einen Tick weiterentwickelt habe. Und am Ende, gerade wenn wir Angst vor was haben, ist ja das Sinnvollste, dass wir genau diese Sache tun, weil da vielleicht sehr viel Wachstum drin liegt. Es hat mir auch so eine gesunde Distanz, eine gesunde Unabhängigkeit gegeben davon, was andere Menschen über mich denken. Es gibt ja genauso auch Leute, die würden mich dafür verurteilen, wenn ich keinen Content mache, weil sie sagen, jeder Mensch hat eine Story zu erzählen, also raus damit. Wir können es nie allen recht machen. Content war für mich der Schritt aus der Komfortzone raus, von dem ich glaube, der könnte sich lohnen. Und ich glaube, dass ich zum Beispiel jetzt nicht hier sitzen würde, wenn das nicht wäre. So,
nee,
weil,
stimmt.
Ja, also, ne?
Dann hätten wir es wahrscheinlich so nicht kennengelernt.
Ja, genau. Von dem her, bisher ist tatsächlich schon sehr viel Gutes gewachsen, auch mit dem Kloster. Ich hatte mal gedacht, ich will da ein Buch drüber schreiben, aber das ist ja ein Riesending, erstmal ein Buch zu machen, das dann zu vermarkten. Und wenn ich jetzt einfach auf Social Media sage, ey, ich gehe seit 10 Jahren ins Kloster, das hilft mir, wer will dieses Jahr mitkommen? Und dann melden sich 24 Leute, das ist doch cool.
Wie viel nimmst du mit?
Ja, also pro Woche kann ich eigentlich nur so 4 bis 6 maximal mitnehmen. Nachdem sich jetzt mehr Leute gemeldet haben, werde ich das wahrscheinlich direkt öfter machen. Aber mal gucken. Es ist natürlich auch ein Experiment. Wir schauen mal, ob das den Leuten auch was bringt. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber dazu kann ich mehr sagen, nachdem wir das erste Mal das gemacht haben.
Das ist jetzt Ende des Jahres, ne?
Genau.
Zwischen Weihnachten und Silvester, habe ich gesehen.
Genau, ja.
Fährst du ins Kloster. Hast du auf LinkedIn beworben, ne? Und du hast eine eigene Internetseite?
Ich habe eine eigene Internetseite. Für das Kloster habe ich eine Landingpage. Und für das, wo ich ein paar Menschen mit Diabetes persönlich begleite, habe ich auch eine Webseite. Aber ich brauche bald so eine Überseite, wo ich im Grunde das auch bündel. Das sind ganz viele Dinge, die ich früher sehr viel zerdacht hätte. So, wie mache ich jetzt meine Webseite? Mache ich irgendwie eine Überseite und das muss alles irgendwie Sinn ergeben und dann die Unterseiten, hier Kloster, hier irgendwie Diabetes und so. Oder auch beim Design von dem Kartenspiel hätte ich Wochen damit verbringen können, wie will ich diese Marke gestalten? Mache ich das jetzt irgendwie so ein bisschen stilvoll, schick, classy, clean oder mache ich das mehr bunt und poppig? Und es bringt ja nichts, das zu durchdenken. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, einfach mal machen und im Nachhinein kann man es immer noch mal irgendwie weiterentwickeln und optimieren. Und die Hälfte der Leute, die juckt das doch eh nicht, was ich mache. Oder die sehen das vielleicht und die denken sich, ah, interessant, und dann haben sie es am Abend, haben sie ihre eigenen Probleme und haben das wieder vergessen.
Ja, das ist ja für mich so eine große Lehre in der Social-Media-Zeit, seit ich mich mit Social-Media beschäftige, das iterative Arbeiten. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dieses Wort habe ich da überhaupt erst gelernt.
Ja.
Also immer ein Schrittchen weiterzugehen.
Genau, genau.
Und weiterzulernen.
Das würde ich auch jeder Person raten, die sich irgendwie mit Startups, irgendwas gründen oder so beschäftigen will. Einfach mal machen und dann einen Schritt nach dem anderen. Weil am Ende, so haben wir es auch mit dem Kartenspiel gemacht, einfach mal getestet mit einer Gruppe von Leuten und dann, nachdem die das cool fanden, gesagt, okay, wie können wir das jetzt irgendwie größer aufziehen?
Ja, also wir hatten diese Woche Redaktionsklausur mit ganz vielen Leuten. Wir haben es gespielt, die waren alle ganz verliebt in das Spiel. Wirklich, war sehr lustig. Deswegen, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du kurz mal erklärst, wie das Spiel funktioniert.
Mhm. Wir haben es vorhin schon gesagt, die Idee ist wie bekannte Kartenspiele, die man schon kennt. Es gibt eine Fragekarte pro Runde, die liegt in der Mitte und jeder hat 10 Karten in der Hand mit möglichen Antworten. In meinem Fall sind das Bibelverse oder Ausschnitte von Bibelversen und man wählt dann die, die man als am lustigsten findet, und eine Person wählt pro Runde, welche Karte die beste ist, und die gewinnt dann einen Punkt.
Sag mal eine Beispielfrage.
Es gibt zum Beispiel, sollte man nicht versehentlich an die falsche Person schreiben.
Mhm.
Es gibt so, war nicht so gemeint, als ich beim ersten Date sagte.
Und dann kommt zum Beispiel ein Bibelzitat wie?
Deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme.
Ja.
Also ich war selbst erstaunt, was alles in der Bibel drinsteht.
Oder ich glaube, eine Karte war, warum ich immer noch Single bin oder so.
Genau, der einzige Grund, warum ich Single bin.
Ja.
Und dann, meine Frau erträgt meinen stinkenden Atem nicht mehr.
Ja, oder ich hatte, glaube ich, die Karte Aussatz und Dürre.
Ja, auch sowas.
Auch genau, schön, ne?
Ja, ja. Schimmel hat sich bereits überall ausgebreitet, ist auch so eine.
Ah, Pilzbefall und Dürre.
Pilzbefall, sein, genau. Ne? Dürre und Pilzbefall gibt's gar nicht.
Das war's, ja.
Also, das Witzige ist, ich habe selbst wirklich viel über die Bibel gelernt, als ich die Karten zusammengestellt habe. Irgendwie, dass es da Vorschriften gibt zu, wenn sich Schimmel irgendwie überall ausgebreitet hat im Alten Testament. Das zeigt ja so ein bisschen, wie absurd das ist, wenn Menschen irgendwie 3 Verse weiter dann zitieren und hier steht, dass irgendwie Homosexualität eine ganz schlimme Sünde ist, wo man sagt, also die ganzen anderen Regeln aus dieser Zeit befolgen wir auch nicht so. Warum greifen wir das raus? Jetzt lehne ich mich gerade weit aus dem Fenster, weil ich hier dieses Fass aufmache. Aber das will ich gerne kurz nutzen, weil ich habe selbst Leute kennengelernt, die in Gemeinde waren und irgendwann gesagt haben, ich bin schwul. Und das war für die ein harter innerer Kampf, sich da zu outen, weil die wussten, ich werde verstoßen von meinen ganzen Freunden hier, von meiner Familie, und ich nehme lieber das in Kauf, als dass ich das irgendwie leugne oder unterdrücke oder mir vorstelle, ich könnte das wegbeten oder so. Also wer bin ich da, dass ich dann von außen mit der Bibel draufschlage und sage, hier steht aber. Das ist eine Sache zwischen dieser Person und Gott, und wenn Menschen sagen, nee, das ist im Alten Testament anders zu verstehen, dann sehe ich das einfach, ne? Weil da ganz viele Dinge stehen, die wir so heute nicht übernehmen. Wir steinigen keine Menschen, die irgendwie unreine Dinge getan haben. So, und dafür will ich zumindest ein Bewusstsein schaffen mit diesem Kartenspiel. Ganz unabhängig davon, wer was glaubt oder nicht glaubt. Und ich meine, diese Person zum Beispiel, die dann aus ihrer Kirche rausgeschmissen wurde, die hat gesagt, ich wäre gern eigentlich weiterhin dahin gegangen. Wollte gern weiterhin Glaube in der Kirche leben und irgendwie Gott suchen und anbeten. Aber diese Person war dann nicht mehr gewollt.
Weil diese Gemeinschaft sich eben mit diesen Regeln so zusammensetzt, ne? Und es ihr den sicheren Rahmen bietet, der
genau.
Ein anderer aber diskriminiert, ja.
Genau.
Ja, das haben wir, Johnny vom Dahl hat da ja auch ein schönes Lied zu. Ne?
Ja, ja. Und das ist, es bleibt irgendwie schwierig, offensichtlich theologisch für viele Leute, aber ich finde das sehr inspirierend zu sehen, dass es Gemeinden gibt, die sagen, wir sind wirklich mit ganzem Herzen hier offen für alle Menschen.
Ja.
Und so war ja Jesus auch. Der hat ja Menschen, also gerade sich mit denen abgegeben, die von anderen irgendwie ausgegrenzt wurden.
Ja, und dein Kartenspiel hat das Ziel, also über dieses Rausreißen von Bibelzitaten zu reflektieren, also die Chance zu geben.
Genau. So ein bisschen selbstironisch auch ein bisschen.
Ja.
Es ist schon das Ziel, wirklich ein bisschen Lockerheit in dieses Bibelthema reinzubringen. Weil ich meine, viele haben zu Hause irgendwie Kalender hängen, da stehen auch irgendwelche schönen Bibelverse so. Viele haben zu Hause irgendwelche Kalender hängen, da stehen auch schöne Bibelverse. Und das ist ja auch toll und gut, dass wir Sätze über das Wesen Gottes irgendwie als Inspiration nehmen. Aber wir sollten uns zumindest bewusst machen, auf eine humorvolle Weise, dass, ich meine, wenn wir irgendeinen Satz nehmen aus dem Alten Testament, wo Gott zum Volk Israel spricht und wir klatschen uns diesen Vers an die Wand und das ist unsere tägliche Ermutigung, dann können wir sagen, okay, sind wir gerade das Volk Israel zur Zeit, zu der das damals gesprochen wurde? Nein, okay. Ich darf das trotzdem irgendwie, wenn ich will und glaube, Gott sagt mir das gerade, darf ich das nehmen. Aber wir sollten uns zumindest bewusst sein, weil gerade für Außenstehende ist das ja ein bisschen verrückt so, dass man halt aus der Bibel einfach sagt, ja, das steht da so drin und so und hier ist ein Wort Gottes für dich. Und am Ende, als christlich-gläubige Menschen, wollen wir ja auch eigentlich da sein für andere Leute. Und wenn die mit der Bibel nicht so was anfangen können, also ich kenne niemanden, der einfach eine Bibel aufschlägt und sagt, oh, voll spannend, irgendwie super interessant, jetzt habe ich hier Gott gefunden. Sondern es ist so ein Ding, was viele Leute, die in Gemeinden gehen, gern regelmäßig machen oder noch regelmäßiger machen wollen. Aber oft muss man sich so ein bisschen überreden mit irgendwelchen Bibelleseplänen und dann liest man da irgendwelche Ahnenregister durch oder so. Und das ist auch für uns manchmal langweilig. Deshalb finde ich das Spiel einfach toll. Es ist eine schöne Gelegenheit, mal mit Humor zu entdecken, was steht eigentlich in der Bibel und so einer gewissen Selbstironie, die immer gesund ist. Ich habe mal gehört, das ist auch so ein Kennzeichen zwischen Extremismus oder Fanatismus und einem gesunden Glauben, dass der Gesunde über sich selbst lachen kann.
Ja.
So, das könnte der Salafist wahrscheinlich nicht. So.
Nee, dafür ist es zu ernst. Dafür ist es dann todernst, ne?
Ja,
die Sache, genau. Wenn die Sache todernst ist, dann stimmt schon was nicht wahrscheinlich. Du hast in dem Beipackzettel zu dem Spiel ganz schön vorsichtig geschrieben, das ist nicht für alle, also nicht alle werden dieses Spiel mögen. Das fand ich ganz süß. Und vorhin habe ich gedacht, als du gesagt hast, als du beschrieben hast, wie du dich als Kind hinter der Heizung versteckt hast oder dich bei deinen Eltern nicht entscheiden wolltest, ne, oder das Gefühl hattest, dich entscheiden zu müssen, aber nicht konntest, dass da so ein bisschen drin steckt, dieses, ich weiß, es könnte euch wehtun, es tut mir jetzt schon leid. Ist es so gemeint? Ja. Oder?
Bevor das erste Spiel draußen war, hatte ich ja keine Ahnung, wie kommt das an. Und ich hatte schon kurz Sorge, ob Leute das in den falschen Hals kriegen und einfach denken, das ist Verhöhnung von der Heiligen Schrift, so.
Kam das?
Nee, nicht einmal.
Okay.
Also durch das ganze christliche Spektrum hinweg hat bisher niemand gesagt, das ist irgendwie unangemessen, sondern im Gegenteil, alle finden das lustig und haben Spaß dabei und verstehen auch die Idee dahinter, dass es ja auf den Karten echt darum geht, den realen Kontext zu erklären. Und am Ende ist es so eine Art anstößige Übertreibung. Und damit ja sehr biblisch. Wenn ich in die Bibel schaue und Jesus sagt, ich denke nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, dann meint er das ja nicht wörtlich, sondern das ist eine anstößige Übertreibung, um eine wichtige Botschaft zu vermitteln. Oder wenn er sagt, wir sollen Vater und Mutter verleugnen, um ihm zu folgen. Oder auch im Alten Testament, wenn irgendwie die Untreue Israels verglichen wird im Zusammenhang mit Ägyptern, deren Glied war so groß wie das eines Esels. Ich stelle mir so vor, wie da irgendwie die Person, die das geschrieben hat, so da sitzt und wenn Gott da so sprechen würde und Gott sagen, so schreib das hin. Und so, Gott, bist
soll
du sicher?
Ich
so, soll ich? Aber also das werden Kinder lesen. Die Bibel haut auf den Putz manchmal und ist ganz schön anstößig. Und das darf und will das Spiel ein Stück weit auch machen. Und ich glaube, alle Menschen, die das checken, die haben dann auch kein Problem damit.
Ja, also meine Kollegen waren ein bisschen traurig, dass du manche Zitate rausgenommen hast.
Ja, die 18-Plus-Version, die wird kommen. Das wird wahrscheinlich eine Erweiterung dann.
Für wen eignet sich das Spiel? Für die ganze Familie.
Das Spiel ist perfekt für Leute, die mit Humor mehr lernen wollen, was in der Bibel steht.
Das stimmt. Ich meine, ich habe neulich gehört, in der Bibel gäbe es eigentlich kaum was mit Humor gemacht ist. Ne? Und das nimmt dein Spiel aber, beweist so ein bisschen das Gegenteil, dass es auch anders geht.
Ich habe so ein paar Stellen in der Bibel gefunden, die ich schon ein bisschen humorvoll fand.
Ja.
Zum Beispiel, wo Jesus weggeht und seine Jünger gebeten hatte, die sollen jetzt hier Wache halten. Und er kommt wieder und die sind alle eingeschlafen. Ja. Ich stelle mir so vor, wie Jesus das, oh Leute, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt hier wach bleiben. Was ist los mit euch? Na, das ist ja, es ist eigentlich schon witzig, so wie.
Für ihn ist es existenziell gewesen,
weil
er ist ja völlig verzweifelt. Aber,
verzweifelt so mit der Inkompetenz gefühlt seiner Jünger hier so, wo er denkt, Leute, wieso könnt ihr nicht gut wach bleiben? Und die sind einfach weggeratzt. Aber das Spiel ist perfekt für Leute, die einfach richtig viel Spaß haben wollen und irgendwie sich für das Thema Glaube oder Bibel zumindest entfernt interessieren und sagen, ich will das nicht einfach nur lesen, weil das ist langweilig, sondern mit anderen Menschen zusammen. Also dieses Originalspiel, an das angelehnt ist, ist halt auch sehr unter der Gürtellinie. Und ich habe Leute jetzt gehört, die über mein Spiel gesagt haben, es ist quasi wie Cards Against Humanity, nur dass man nachts besser schlafen kann.
Ja, es gibt noch so ein Spiel, das ähnlich ist, Joking Hazard, das haben wir auch gespielt. Mhm. Und da war eine Kollegin dabei, die ist damit gar nicht zurechtgekommen, weil es gibt viele, ich meine, Cards Against Humanity ist hart, da wird auch, ne, Holocaust, Nazis und Sexwitze und alles Mögliche. Bei Joking Hazard sind mehr Sexwitze dabei. Mhm. Und die war da so richtig, die hatte gar keinen Bock, die wollte ständig ihre Karten tauschen und hat gesagt, das möchte ich nicht. Und bei deinem Spieler ist sie so aufgeblüht, ja. Also bei Cards for Christianity, da hat sie dann mitgemacht, dann hat sie auch die ganze Zeit gewonnen und also ah, sie schön, war richtig glücklich.
Schön, ja, das freut mich sehr.
Deswegen, wenn du jetzt sagst, ist nicht ganz so anstößig wie, ja, das kann ich bestätigen.
Ja. Mein schönster Moment bisher war auf der Social Media Night, wir standen so in einer kleinen Gruppe im Kreis und jeder hat sich kurz vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache gerade so ein Kartenspiel. Und dann sagt eins, ah, ist dieses Cards for Christianity. Und ich so, ja, genau das. Und sie so, oh, wow, du bist das. Ja, krass, wir haben das letztens gespielt. Es ist so lustig, wir haben Tränen gelacht. Und das war Sina, die selbst irgendwie 30.000
Sina Wagen, ne?
Genau, Follower auf Instagram hat. Ich dachte eigentlich so quasi, sie wäre der Promi hier gerade. Und ich würde irgendwie so sagen, toll, was du machst. Aber sie war total begeistert. Und das hat mich voll gefreut, weil es ist wirklich viel Arbeit reingeflossen. So, ne, ich habe Nächte da gesessen, damit das rechtzeitig irgendwie die Probeauflage fertig war. Das ist dann schön, weil am Ende, als ich so da saß und die Karten formuliert habe, habe ich gedacht, ich erschaffe ja hier nicht nur ein Spiel, sondern das, was ich gerade erschaffe, sind ja die Momente, wo Menschen zusammensitzen und lachen. Und das ist total toll, dann auch so Stories zu hören, weil ich sehe die ja nicht alle, diese Momente, wo Menschen zusammensitzen und lachen. Das ist, was mich am Ende antreibt. Spuren zu hinterlassen im Leben von anderen Leuten und das Spiel ist jetzt genau eins davon.
Ja. Es bringt alles Menschen zusammen.
Ja.
Ich hatte als letzte Frage, neben unseren Standardfragen, es gibt noch zwei Fragen, die auch alle unsere Gäste bekommen, hatte ich, was haben deine Vorliebe für das Klosterleben, dein Berichten über Diabetes, das Olivenöl und dein Kartenspiel gemeinsam? Jetzt gerade, ich kann ja mal was sagen, während du überlegst, ich hatte das Gefühl, dass du eigentlich mit allem, was du da machst, weil das ist ja alles, sind ja alles Themen, die du auch in Social Media dann, über die du sprichst, dass du mit allem Menschen zusammenbringst und nicht alleine sein lässt. Und das ist wieder das mit dem im Du zum Ich werden, was zu tun haben könnte. Aber das sind jetzt meine Gedanken dazu.
Mhm.
Was ist es für dich? Ich meine, außer, dass es alles Dinge sind, die du tust.
Mhm. Schön, dass du das so von außen beschreiben würdest. Weil für mich ist das natürlich auch ein bisschen so eine Ausprobierphase noch, wo ich verschiedene Arten von Content und verschiedene Themen mache und jetzt nicht den Plan hatte, dass ich mein Leben lang diese Kombi an Content und Themen mache. Ich würde sagen, was mich bisher mit am meisten antreibt, ist, wie jeder Mensch sein Päckchen trägt und eine Story hat, die man von außen nicht sieht und wo aber ganz viel Schönheit drin liegt, das zu teilen miteinander. Also wenn ich jetzt hier sitze und sage, mir geht's super gerade, dann ist cool, aber wenn ich sagen kann, ey, voll schwierig, ich kämpfe gerade mit dem und dem und du sagst, ja, ich kämpfe mit dem und dem, dann geschieht da ja eine Art von Verbundenheit, die irgendwie noch viel tiefer geht als einfach nur happy life. Und ich glaube, das ist ein ganz fundamentaler Teil des Lebens und auch vielleicht der Grund, warum es Leid in der Welt gibt, weil das irgendwie einen Platz hat, so schwer das auch manchmal ist. Aber es schafft zumindest ganz viel Verbundenheit. Und das Kartenspiel ist jetzt in dem Sinne, hat nicht direkt was damit zu tun, wie jeder Mensch ein Päckchen trägt. Aber am Ende geht es ja auch um eine Verbundenheit in Glaubensthemen, in einfach Gemeinschaft beim Spielen.
Und um eine Leichtigkeit.
Und eine Leichtigkeit.
Vielleicht manchmal ja, genau. Sehen, ne? Ich fand schön, was du gerade gesagt hast, weil es gibt bei Anna Karenina, Tolstoi, ne, der erste Satz ist irgendwie, ja, jede glückliche Familie, es sieht von außen, ich kann es nicht genau zitieren, von außen gleich glücklich aus. Also sehen alle gleich aus. Mhm. Und jede unglückliche ist auf ihre eigene Art unglücklich. Ich habe gerade das erste Mal gedacht, vielleicht stimmt dieser Satz nicht. Und es gibt diese Chance, nicht auf seine eigene Art unglücklich zu sein, sondern in diesem Teilen, weil du gerade dieses Teilen, ne, das Päckchen tragen beschrieben hast, dass das eigentlich die Verbindung auch ausmacht und das Tragen ja auch wieder gemeinsam dann leichter macht.
Ja, voll. Also
ah, Tolstoi hatte doch nicht recht. Ist auch normal. Nur weil jemand schlau, siehst du, es wieder so ein Ding mit Zitate rausnehmen. Ja, das machen wir auf so vielen verschiedenen Arten und Weisen und sagen, oh, das ist jetzt unsere Wahrheit, ne? Und hat so eine Autorität. Das tun wir auch mit Autoritäten. Argumentieren ist ja sowieso super. Und deswegen ist es auch natürlich geil, dieses Spiel mit der Bibel. Da kann man natürlich immer kloppen. Wie du vorhin gesagt hast, mit der Bibel einfach auf jemand draufschlagen. Zack.
Ja.
Hat einfach so eine Macht, ne? Zitate haben auch eine Macht, wenn jemand Wichtiges gesagt hat.
Voll.
Und dann noch Gott. Da kann eigentlich nichts mehr kommen.
Ja, ganz genau.
Da hast du immer recht. Ganz Gott schlägt Tolstoi. Nein. Ja. Vielleicht auch doch nicht.
Aha.
Ja, danke schön. Das waren jetzt die Fragen, die zu dir. Und jetzt kommen noch zwei allgemeine, also Standardfragen. Die erste ist, wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum und das Thema, über das du sprichst, selbst auswählen könntest, worüber würdest du vor wem sprechen?
Es gäbe so vieles.
Was liegt ganz oben auf bei dir gerade?
Mein erster Gedanke, der steht jetzt auch in meiner Insta-Bio. Let's be kind. Everyone is doing their best. Das wäre es, glaube ich. Lasst uns mehr Empathie füreinander haben und freundlich miteinander umgehen, weil jeder tut das, was er tut, weil er Gründe dafür hat und weil er eigentlich ein gutes Leben leben will.
Finde ich schön. Und das geht ja uns selbst, wenn wir manchmal uns so ein bisschen abwerten für Dinge auch so. Ne? Ist die Frage, wieso machen wir eigentlich manche Sachen? Wir selbst schon. Meistens hat es ja einen ganz schlauen Grund, der vielleicht nicht immer eine gute Auswirkung hat.
Aber voll, ja.
Und dann, wenn du das kannst, glaube ich, und dann bei anderen wahrnehmen. Also ich spüre die Sehnsucht, wenn du das so sagst, bei mehr Menschen auch auf das Thema. Mir geht es auch so, ja.
Ich finde es sehr faszinierend, wenn man auch mit professioneller Hilfe mal dran arbeitet. Was treibt mich an? Was ist das so ganz tief? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Weil auch zum Beispiel, jetzt, wenn jemand irgendwie ständig mit Zeitmanagement kämpft und überfordert ist und irgendwie ganz viel arbeitet, dann ist ja die Lösung oft nicht eine neue To-Do-Listen-App oder so, irgendein Zeitmanagement-Ding, sondern vielleicht auch dieses ganz tieferliegende. Wovor läufst du weg oder so? Auch für mich ist sicher Arbeit manchmal eine Flucht. So, und ich habe tatsächlich gerade so eine Art Soul-Coach, mit der ich daran arbeite und schaue, wie hat Arbeit auf lange Sicht einen gesunden Platz in meinem Leben, neben allen anderen Dingen. Und das ist sehr, sehr tiefgreifend, dann zu merken, es gibt dieses Bild von einem Elefanten und einem Reiter. Vielleicht kennst du das, wo wir sind, oder unser Verstand ist wie so ein Reiter, der auf einem Elefanten sitzt, und der Elefant ist dieser eher unterbewusste, emotionale Teil in uns. Und auch wenn wir mit dem Verstand irgendwie in eine gewisse Richtung wollen und so, da, wo dieser Elefant hinläuft, da laufen wir hin. Das ist viel größer und massiver und signifikanter als unser Verstand. Und ich glaube, da liegt ganz viel drin, für jeden Menschen diese tieferen Themen auch zu erforschen.
Der Elefant, der gibt so viel her. Habe ich neulich auch was gehört. Und zwar die Geschichte von 5 Blinden. Ich glaube, es ist eine Zen-Geschichte. 5 Blinde, die einen Elefanten anfassen dürfen und sagen sollen, was der ist.
Ja.
Und ihn beschreiben sollen. Und der eine fasst das Bein an und sagt dann, das ist wie eine Säule, der Elefant. Und der andere fasst das Ohr an und sagt, das ist wie ein Fächer. Ne? Und dann so, jeder sagt dann diese Perspektive. Ich hatte gerade meine Assoziation zum Elefanten. Ja, aber
genau. Ich kenne das auch, das ist so ein bisschen diese Wahrheit, dieses Bild von dem Zylinder, was wir vorhin hatten, ne?
Ja, mit dem Kreis und dem Rechteck.
Manche sagen ja, so ist es auch mit den Weltreligionen. So, jeder hat da einen anderen Aspekt von Gott und am Ende haben alle irgendwo recht. Ich tue mir in der Hinsicht nur schwer mit dem Bild, weil in dem Moment, wo ich sage, ja, genau so ist es, sage ich ja, ich bin der Einzige, der den ganzen Elefant sieht. Ihr seid alle doof, ihr habt ein Bein, ihr habt hier das, ich hab's gecheckt, das ist ein Elefant. Das fand ich interessant. Deswegen, ich glaube, nicht alle Weltreligionen irgendwie so das Gleiche, aber jeder ist zumindest auf der Suche nach dem Gleichen und spürt unterschiedliche Aspekte vielleicht von was auch war.
Ja. Aber ich glaube, es widerspricht sich ja gar nicht, weil nur alle zusammen durch Multiperspektivität erreichst du überhaupt ein gemeinsames Verständnis.
Ja.
Und dieses, also hätte ich jetzt gesagt. Ja, so, weil keiner wird je in der Lage sein, für mich ist das Bild, keiner wird je in der Lage sein, den ganzen Elefanten zu sehen. Und deswegen, weil du siehst es mal von der Seite, siehst du den Kreis und mal von der anderen siehst du das Rechteck.
Ja. Also solange wir sagen, kann sein, dass es ein Elefant ist, ist es auf jeden Fall was größer ist, als wir einzeln gerade alle spüren. Da will ich so voll mitgehen. Da finde ich auch das Zitat so schön von Thomas von Aquin, glaube ich, war das, das Äußerste allen Wissens von Gott ist, wissen, dass wir Gott nicht wissen. Also einfach zu sehen, Gott ist viel größer, als wir irgendwie sehen und uns vorstellen können.
Ja, ich habe Politik studiert und Wirtschaft, und bei Politik hatte ich eine politische Philosophie, da hieß es immer, ne, umso mehr ich weiß, weiß ich, dass ich nicht weiß.
Genau.
Das war, glaube ich, die Einführungsveranstaltung von einem der Professoren, der sagte dann diesen Satz, ne? Also umso dümmer sie sich fühlen, umso schlauer sind sie. Ja, sozusagen, umso mehr haben sie schon dazugelernt.
Ja.
Das war der Philosophie-Podcast. Nein, eine Frage habe ich noch an dich. Die digitale Kirche, was ist das für dich?
Ich lerne die gerade erst kennen, jetzt wo ich durch das Kartenspiel so ein bisschen in diese Social-Media-Welt reinkomme. Ich hatte davor nur einzelne Akteure gekannt. Jetzt sehe ich auch so, okay, hier gibt es eine Lage und da gibt es eine Lage und so. Ich finde, da ist ganz viel Potenzial drin, weil jeder Mensch was nach außen tragen kann. Ideen, man kann sich austauschen, also es gibt diesen öffentlichen Diskurs über Dinge, Das ist schön, weil sonst ist Kirche ja oft so, eine Person steht vorne und erzählt was und alle anderen hören zu. Und jetzt haben wir so einen ongoing Dialog unter allen, die zumindest daran teilnehmen wollen. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial drin.
Dankeschön dafür. Dankeschön, dass du hier bist, dass ihr hier seid. Justus hat hier Kamera gemacht, der ist auch gerade reingekommen. Yay! Weil sonst diesen aufwendigen, hier sind drei Kameras an. Ihr werdet es ja hoffentlich dann auf YouTube sehen. Das war der Yeet-Podcast. Dankeschön fürs Dabeisein. Auch ihr, liebe HörerInnen. Und bleibt gleich noch dran für einen Lifehack für Social Media. Und falls ihr Lust habt, abonniert diesen Podcast und bewertet uns auch sehr gerne. Das hilft unserer Auffindbarkeit. Und wir würden gerne etwas verlosen in Zusammenhang mit Cards for Christianity. Du hast das Crowdfunding. Vielleicht sagst du noch ganz kurz mal, wie das funktioniert.
Genau. Also, wir haben das jetzt getestet in der Probeauflage, dieses Spiel, mit über 50 Leuten und alle haben es gefeiert. Also haben wir gesagt, okay, wir machen da eine große Auflage, aber das ist halt extrem teuer in der Produktion. Deswegen machen wir jetzt ein Crowdfunding und sammeln 1000 Vorbestellungen bis zum 20. November, weil wenn wir es bis dann erreichen, können wir noch vor Weihnachten liefern, sodass man das Spiel auch toll verschenken kann. Und unter allen Menschen, die jetzt dieses Crowdfunding unterstützen und eine Vorbestellung machen, verlosen wir einmal ein Jahr, ein lebenslanges Abo mit allen weiteren Editionen, die zu diesem Spiel kommen werden. Es wird Themenpacks geben zum Thema Kirchenleben, zum Thema Familie, vielleicht zum Thema Politik oder so, wo halt immer jeweils Fragekarten drin sind und vielleicht nochmal ein paar neue Antworten, die dann da Sinn machen, damit man natürlich auch das Spiel langfristig spielen kann und es spannend bleibt.
Ja.
Und genau, was die Leute tun?
Und die Leute sollen, wenn sie das Spiel bestellt haben, also jeder, der das Spiel unterstützt bei deinem Crowdfunding, also schon auch bestellt, sollte noch unter dem Instagram-Post vom Yeet-Netzwerk und von dir, wir machen einen gemeinsam, ne, posten und eine Person markieren, mit der sie das Spiel unbedingt spielen möchte.
Genau.
So machen wir das.
So machen wir es.
Perfekt.
Mein Name ist Gabriel Rath und ihr findet mich auf fast allen Social-Media-Kanälen, aber am allermeisten auf LinkedIn. Und mein Social-Media-Lifehack für euch wäre, probiert viel aus. Macht nicht das, was andere machen. Das gilt in der Musik genauso wie im Internet. Man ist nur interessant, wenn man ein Unikat ist. Und wir alle sind eigentlich Unikate, kommunizieren aber oft sehr gleich und richten uns sehr nach anderen. Aber Lemminge sind nicht spannend. Spannend ist was Eigenes. Also probiert was Eigenes aus. Schreibt mal einen kürzeren Text, postet mal ein anderes Bild und experimentiert. Viel Spaß.